Unterdessen, das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Genau, und damit herzlich willkommen zum Unterdessen bei Radio Frei. Heute an diesem Dienstag, den 31. März. Herzlich willkommen, ich bin Donata.
Von mir auch einen wunderschönen guten Morgen. Es ist ja noch etwas kalt draußen, aber wir haben dem Wetter getrotzt und sind trotzdem hier reingekommen. Also, und haben ein paar Themen rausgesucht, Musik rausgesucht und haben für die nächsten 2 Stunden ein bisschen Unterhaltung für alle mitgebracht.
Ja, ich muss sagen, das Wetter gefällt mir gar nicht. Ich war ja letzte Woche in Italien und da hatten wir entspannte 15 bis 21 Grad. Als ich dann wieder ankam, war es ein bisschen kälter.
Also ja, wir hatten ja auch letzte Woche eigentlich noch ganz okayes Wetter und dann wurde es wirklich ab Mittwochnachmittag kühl, grau und letztens auch ein bisschen regnerisch. Aber ich, wie alle Kleingärtner sagen, Regen ist gut, sollte bloß nicht zu viel sein. Und wir haben jetzt letzten 2 Tage ein bisschen Regen, das geht ja noch einigermaßen.
Ja, es soll okay sein. Was machen wir denn heute?
Ja, wir haben wieder mal aus neutraler Sicht mitgebracht vom Herrn guten Jörimann. Mhm. Der uns gestern was freundlicherweise wieder was zukommen lassen.
Genau, und er baut sogar auf letzter Woche auf. Er hat nämlich eine Zukunfts Idee sich ausgedacht.
Das ist ja schon fast wie eine Prüfung hier. Oder wie man im Referat, wie ich letzte Woche bereits sagte, ist immer schön, wenn man das selbst einbringen kann in dem, was man schreibt.
Ja.
Dann haben wir auch noch das Kalenderblatt für heute mitgebracht. Da will ich noch nicht zu viel verraten, aber es wird interessant und es geht, glaube ich, wenn ich jetzt richtig in den Epochen bin, ins Barock zurück.
Ah, oh, das mag ich ja. Da habe ich ja meine Bachelorarbeit drüber geschrieben.
Also wir haben hier einen Experten am Mikrofon mit dabei.
Aber eher so die Dichtung und die in Deutschland vor allem. ja, dann hattest du noch was mitgebracht vom Landtag.
Ja, da war genau an dem Mittwoch, wo es dann wirklich angefangen wurde, ein bisschen kälter zu werden, gab es vor dem Landtag in Thüringen eine Demonstration der Psychotherapeuten. Die sollen nämlich, haben sie beschlossen, oder gab es so eine Einigungskommission auf der Bundesebene, dass die ab 1. April rückwirkend zum Januar diesen Jahres 4,5% weniger Honorar von den gesetzlichen Krankenkassen bekommen. Das heißt, wer als Kassenpatient zu seinem Psychotherapeuten geht, bekommt der Psychotherapeut von der Kasse 4,5% weniger Leistung für die Kassenpatienten.
Also ich wette, als das entschieden wurde, saß kein Psychotherapeutin mit im Gremium.
Also das ist ja schon mehr oder weniger eine Einigung, Anführungszeichen, gewesen. Die Krankenkassen wollten das Ganze ja um 10% reduzieren. Also es ist schon quasi ein Kompromiss, ob das jetzt dann wirklich Kompromiss ist, womit beide Seiten gut leben können, ist wieder eine andere Frage.
Mhm. Dann hören wir uns Folge 13 von den Kulturfragmenten an. Da geht es um ein Programmheft zum Stück Der zerbrochene Krug.
Und dann hast du einen Beitrag über Straßenmusik mitgebracht. Ich finde es immer schön, wenn man in der Stadt unterwegs ist und man hört so ein bisschen Live-Musik und nicht in irgendwelchen Läden irgendwelches normales 0815 Radio-Gedudel. Ich weiß gar nicht, wie die Leute irgendwann das ausblenden können, wenn sie da arbeiten und die ganze Zeit immer die gleichen Songs hören. Das könnte ich mir, glaube ich, nicht so entspannt vorstellen.
Und die sind ja teilweise auf der Straßenmusik auch richtig professionell am Start, so mit Verstärker und mit E-Gitarre und so weiter. Also hört sich schon gut an.
Da steckt schon einiges an Arbeit hinter.
Ja, aber jetzt starten wir erstmal mit Musik, würde ich sagen. Und zwar habe ich Streets of Minneapolis rausgesucht von Bruce Springsteen. Ja, starten wir mal damit.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS
guns belted to their coats. Came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our. Streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Hold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand for this land. Of Minneapolis. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.
Das war Bruce Springsteen, nicht mehr so ganz der Jüngste, aber mit einem ziemlich starken Lied über die Proteste rund um die Ausländerausweisbehörde ICE in Amerika in der Stadt Minneapolis. Machen wir weiter, so, ja, auch politisch würde ich sagen, mit aus neutraler Sicht von Albert Jörimann mit Gemeinschaftsdienst, Drogen und so weiter.
Aus neutraler Sicht von Albert Jörimann.
Guten Tag, Von einem Zukunftsprojekt habe ich vor einer Woche gesprochen, konkret davon, wie sehr uns ein solches fehlt. Wo sollen wir hin mit uns? In der Regel breitet der Mensch das als Perspektive vor sich aus, was er in der Vergangenheit gesehen hat. Arbeitsplätze, qualifizierte Arbeitskräfte, Wirtschaftswachstum, Automobilindustrie, solche Sachen halt. Ich würde das mal beiseite lassen. Die wirtschaftlichen und technologischen Verwerfungen sind schlicht nicht prognostizierbar. Die Sorge vor einem Kollaps der Weltwirtschaft oder von einzelnen Bestandteilen davon mit Massenarbeitslosigkeit halte ich ebenfalls für unnütz. Das System hat kein Interesse an Selbstzerstörung. Viel genauer kann und brauche ich das nicht zu sagen. Es wird immer irgendwelche Möglichkeiten geben, Geld zu verdienen, im Großen wie im Kleinen. Insofern ändert sich an der Sache noch nicht besonders viel und für uns gilt, wenn wir die Dinge nicht unnötig komplizieren, zum Beispiel durch Bürokratie und solche Sachen, dann machen wir vorerst weiter nach bestem Wissen, also eben nicht unbedingt mit Schwerpunkt Verbrennermotoren bzw. ganz im Gegenteil. Wissen ist nicht nur Macht, sondern hilft auch bei Entscheidungen. Auf dieser Grundlage müssen wir uns darauf konzentrieren, die Welt, ja ganz konkret unsere Welt, unseren Alltag und so weiter zu einem schönen Ort zu machen, sagen wir, zu einem schöneren. Wenn man genauer hinsieht, ist sie ja gar nicht so hässlich in der aktuellen Form und auf jeden Fall um einiges besser als früher. Wenn man sich also mit der Weltverschönerung beschäftigt, stößt man schnell auf das vielleicht größte Problem, nämlich an die Bratwurstgrenze. Die Welt wird nicht schöner, wenn man pro Tag 8 Bratwürste isst anstelle von 2. Diese Bratwurstgrenze zieht sich durch sehr viele Bereiche des Lebens. Eine Besserung kann es nur dort geben, wo die Menschen sich selber verbessern, nicht ihren Konsum. Das heißt zunächst, dass sich das Individuum nicht als abgeschlossenes Spitzenprodukt der Marke Menschheit betrachtet, sondern eben sich bemüht, ständig besser oder mindestens ständig anders zu werden, was ja sowieso geschieht. Ganz im Gegensatz zur Maxime von Günter Grünwald, bleiben Sie, wie Sie sind, etwas anderes bleibt Ihnen ja auch nicht übrig. Das ist nun wirklich falsch. Wir verändern uns nicht nur automatisch und manchmal fast jeden Tag, wir müssen auch danach streben, einzeln und im Kollektiv. Ich nenne in diesem Zusammenhang als Beispiel ein altes Projekt, das man in einer wirklich friedlicheren Welt als der aktuellen realisieren könnte oder je nachdem sogar müsste, nämlich einen obligatorischen Gesellschaftsdienst, der, sagen wir mal, alle 5 oder 10 Jahre zu leisten wäre, ein Monat oder 2, in welchem die Einwohnerinnen aus einem Jahrgang oder gemischt aus mehreren Jahrgängen zusammengezogen werden, zwecks Auffrischung ihrer Schulkenntnisse und je nach Weltlage auch ihrer militärischen und zivilen Kenntnisse. Dies würde aber im Rahmen eines weltumspannenden Systems in unterschiedlichen Ländern und Erdteilen erfolgen, also zum Beispiel geht man im Alter von 35 Jahren 2 Monate lang nach Angola und hilft dort tagsüber beim Betrieb von Fruchtplantagen, während man 3 halbe Tage pro Woche Kurse besucht. Das Abendprogramm wird je nach Anbieter bunt gemischt oder locker und luftig, ach, egal. Im Alter von 45 Jahren geht man nach Vladivostok. Die Kursstruktur bleibt die gleiche. Mit 55 ist man reif genug, dass man die Vereinigten Staaten von Amerika aushält. Da kann man in die Rocky Mountains. Mit 65 verbringt man einen Monat in Papua-Neuguinea. Mit 75 darf man nach Neuseeland und wer mit 85 noch fit genug ist, nimmt an einem Abstecher nach Andorra oder auf die Insel Rügen teil. Wie gesagt, als Beispiel. An diesem Beispiel zeigt sich immerhin schon der anständige Unterschied zum heutigen Tourismus, der noch keine ausgewachsen fortschrittliche, genüssliche und lehrreiche Form von Kennenlernen der Welt ist. Im Gegenteil. Meistens bietet der Tourismus das Angebot, das wir schon zu Hause nicht vermisst haben, einfach zusammen mit Massen von Mitmenschen. Fast wie zu Hause, nur 100-mal größer. Kultur, Land und Leute bleiben liegen. Noch nicht mal die lokale Küche interessiert die durchschnittliche deutsche Touristin, ebenso wenig wie die Schweizer oder die englische Touristin. Die Exkursionen des Gesellschaftsdienstes sind da von Grund auf anders. Nach einem solchen 2-monatigen Kurs kehren die Menschen an ihre Wohnorte zurück und geben sich wieder ihrem normalen Leben hin, das durchaus weiterhin aus einer Mischung aus Arbeit und Freizeit, Verpflichtung und Vergnügung bestehen kann. Bloß sollte man auch hier Obacht geben, dass man nicht stehen bleibt. Weil sowieso die Welt nicht stehen bleibt und auch in Technik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die bleiben auch nicht stehen, das ist schon fast eine Binsenwahrheit. Mit anderen Worten, Für die Weiterbildung müssen die Kapazitäten auf allen Ebenen erweitert werden, berufsbegleitend als permanente Weiterbildung anstelle der permanenten Revolution. Die Tatsache, dass schon heute ein Milliardengeschäft in diesem Bereich entstanden ist, verweist auf ein anerkanntes Bedürfnis zum einen, auf das Vorhandensein der notwendigen Mittel zum anderen. Und hier komme ich zurück auf eine Bemerkung aus der letzten Sendung, nämlich, dass wir keine Bemerkungen über Armut mehr machen sollten, in diesem Fall also zum Beispiel, dass sich die Ärmsten der Armen keine Weiterbildung leisten können. Selbstverständlich müssen die finanziellen Mittel dafür bereitgestellt werden, aber ich denke, die wichtigste Voraussetzung ist die Bereitschaft dieser Ärmsten der Armen, sich tatsächlich in eine solche Fort- und Weiterbildung zu bewegen. Das Argument der Finanzen ist in aller Regel zweitrangig. Irgendwelche Mittel finden sich eigentlich immer, wenn man nur genau genug hinsieht. Der Alltag der Menschen muss allerdings nicht zwingend wie bisher eng mit der beruflichen Entwicklung verbunden bleiben. Es ist denkbar, nein, eigentlich ist es wünschbar, dass sich die Individuen in kritischen Mengen zusammenballen, um irgendwelche Vorhaben in die Realität umzusetzen, sei es, dass sie gemeinsam ein Haus bauen oder besser eine Siedlung, dass sie gemeinsam ein Theaterstück erarbeiten, das sie nach einem halben Jahr zum Beispiel auf den großen und kleinen Bühnen der Umgebung zur Aufführung bringen. Man kann auch auf freiwilliger oder gemeinschaftlicher Ebene produktiv werden oder aber man kann, je nach Charakter, sich auch völlig von der Gemeinschaft absondern und einem eigenen Spleen nachgehen, was weiß ich. Sortieren von Heftklammern, mir ist das egal. Die Menschen wissen selber besser, was sie interessiert und was nicht. Wobei hierzu, wie zu allem, was man den Menschen als Eigenschaften andichtet, zu sagen ist, dass sie die Interessen der Individuen auch irgendwo herkommen. Das heißt, sie verändern sich dauernd und sind veränderbar. Ich selber würde mich wohl in einer Kulturkommune am wohlsten fühlen, aber es mag Menschen und Männer geben, die sich lieber mit Bodybuilding beschäftigen oder mit sudetendeutscher Volksmusik. Das geht mich nichts an. Welche Institutionen es benötigt, um eine solche Gesellschaft zu ermöglichen und in Gang zu halten, darüber kann erstens gestritten werden, zweitens haben wir doch die eine oder andere Erfahrung. Dass wir uns zum Beispiel auf eine Volksschule einigen können, allerdings auf eine Volksschule bzw. auf ein Volksbildungssystem, welches die erwähnten Gesellschaftsdienste integriert und überhaupt Angebote für alle Lebensalter und Lebensphasen beinhaltet. Wir brauchen selbstverständlich einen Staat, und zwar einen schlanken, der mit ausreichend Finanzmitteln ausgestattet ist, welche er für seine eigenen Zwecke einzusetzen hat und nicht als Spielgeld für bestimmte Interessengruppen und auch nicht zur Überwachung seiner Bestandteile, also der Einwohnerinnen. Ob man eine Armee braucht oder nicht, das hängt stark von der Weltlage ab. Im Moment ist die Antwort leider ja, aber so etwas kann sich auch ändern. Das Gesundheitssystem ist in der Zwischenzeit auch zu einer Institution geworden, obwohl die ganze Welt über die Kosten stöhnt. Es ist eine sehr positive Institution, indem sie uns von immer mehr Zipperlein und anderen Krankheiten befreit und auch für ganz üble Fälle Heilung in Aussicht stellt. Bei den Medikamenten weiß die Forschung auch immer genauer, welche Wirkstoffe auf den Organismus und sogar auf die Hirntätigkeit einwirken, wobei mir gerade nicht klar ist, ob die Menschen in Zukunft besser lernen und intelligenter werden bei entsprechender medikamentöser Behandlung, aber auf jeden Fall haben sie schönere Fantasien oder schlafen besser, wenn man ihnen die richtigen Drogen verabreicht. Gerade in diesem Bereich braucht es eine breite Öffnung der Mentalitäten, damit sozusagen das Opium nicht die Religion der Unterdrückten und Leidenden ist, sondern ein Instrument, um das eigene Leben besser zu führen. Egal, ob es sich tatsächlich um Opium handelt oder um andere Substanzen. Hauptsache Substanzen. Dabei müssen die Gesellschaft und das Individuum der Forschung Rechnung tragen, welche sich mit der dünnen Grenze zwischen Genuss und Abhängigkeit beschäftigt, aber dies eher nebenbei. Wir brauchen weiterhin oder erst recht ein funktionierendes Rechtssystem, wenn möglich mit fortschrittlichen Gesetzesinhalten, aber ein Rechtssystem braucht es und damit auch eine rechtssetzende Körperschaft, also das Parlament, und dahinter die Gesellschaft der Stimmberechtigten und Wahlberechtigten. Die konkrete Ausgestaltung kann man wiederum breit diskutieren. Ich selber habe mich in der neutralen Schweiz unterdessen nicht nur an regelmäßige Abstimmungen, sondern auch an einen recht gut ausgebauten Föderalismus gewöhnt, also an die Delegation von Kompetenzen von oben nach unten oder in die Breite. Dazu gehören auch die Finanzen, selbstverständlich. Wo mir die Erfahrungswerte fehlen, das ist die umgekehrte Richtung, also vom kleinräumigen Föderalismus zum Rechtsetzungsprozess auf kontinentaler oder sogar globaler Ebene. Das braucht es auch. Das wird sich aber etwas langsamer entwickeln. Wovon ich im Moment nicht sprechen kann, das ist die Wirtschaft. Die befindet sich seit Jahrzehnten in einem permanenten Tumult, sagen wir es anders, in der permanenten Revolution, wobei nur feststeht, dass in den letzten 40 Jahren bei allen technisch-technologischen Revolutionen eben kein Kollaps eingetreten ist. Verschiedene Krisen, das selbstverständlich, aber kollabiert ist der Laden bisher nicht. Das sollte uns sozusagen grundlos zuversichtlich stimmen. Immerhin haben sich im Arbeitsleben unterdessen Modelle und Gewohnheiten eingebürgert, die unbedingt in Richtung Befreiung gehen, auch wenn der zugrunde liegende Imperativ der Produktivität unbestritten bleibt. Aber es gibt im Leben ja auch noch weitere zugrunde liegende Imperative, um die herum man sich in der Regel eben ein angenehmes Leben zu bauen versucht. Was ich aber in meinem eigenen Umfeld sehe, das ist eine große Veränderung im Umgang der Menschen untereinander. Das mag damit zu tun haben, dass ich weder an der Wall Street tätig bin, noch in den Vereinigten Staaten von Amerika lebe, aber in unseren Städten hat sich ein Grad von nützlichen Einrichtungen und anständigem Zusammenleben entwickelt, über den ich hin und wieder staune. Vielleicht ist das in Deutschland hier und dort etwas anders, aber in der Regel kann man im Alltag unbedingt damit rechnen, auf hilfsbereite und engagierte Menschen zu stoßen. Das ist einer der zentralen Pfeiler eines jeden Welt- und Gesellschaftsbildes. Guten Tag.
Soweit der gute Herr Jörimann. Wer jetzt ein bisschen nachhören will oder vielleicht meinen Text mitlesen will, der findet bei uns auf der Seite radio-frei.de. Aus den letzten, glaube ich, 20 Jahren kann er sich jede aus neutraler Sichtfolge anhören und den Text mitlesen. Ist ein bisschen fast zeithistorisches Segment, was man dann durchlesen kann. Wir machen jetzt aber weiter mit Musik von Miss Green Apple. Klingt, als wenn es eine Frau wäre, ist aber eine Band aus Japan mit einem ihrer aktuellsten Songs, Ludo. Dann hören wir jetzt mal kurz rein.
Das klingt aber sehr frühlingshaft.
Man könnte fast meinen, es wäre der Frühling von, und jetzt alle Experten da draußen, von
Vivaldi.
Genau. Und das passt einigermaßen zu dem Thema des heutigen Kalenderblattes. Und zwar geht es um einen Geburtstag, den wir heute feiern, und zwar den 430. Also man kann nicht mehr persönlich gratulieren, außer man hat eine Zeitmaschine dabei. Und wenn jemand da draußen eine Zeitmaschine hat, bitte melden, es wäre Interesse da. Und zwar haben wir heute den Geburtstag eines gewissen René Descartes, der vor 430 Jahren am 3. März 1596 in La Haye en Touraine in Frankreich geboren wurde. Ist ganz lustig, wenn man die Stadt heute sucht, muss man nur den Nachnamen des guten Mannes suchen, weil die hat sich in Descartes umbenannt.
Die Stadt?
Ja, die Stadt hat sich zu Ehren eines ihrer berühmtesten Kinder diesen Namen gegeben. Finde ich schon eine Leistung.
Das ist wirklich krass.
Und zwar wurde er als Sohn einer, naja, kleinadligen Familie geboren. Also Geldsorgen hatte er nie wirklich in seinem Leben. Und sein Vater war Richter im Parlament der Bretagne, also Nordwestfrankreich, wenn man sich so die Karte vor übrigen Augen hat, so ungefähr die Nase von Frankreich. Das ist ja ungefähr die Bretagne.
Mhm.
Und man muss schon sagen, er hatte schon als Kind in Frankreich mit die beste Ausbildung, die man nur haben kann. Und zwar wurde er im Jesuitencollege, also Kolleg in La Flèche, unterrichtet. Und zwar schon damals in Theologie, Philosophie und vor allem in Mathematik auf einem Level, was damals sogar an Universitäten nicht gelehrt wurde. Also er hatte eine bessere mathematische Ausbildung als viele Universitätsstudenten zu seiner Zeit. Und das hat sich in seinem späteren Leben auch bekannt gemacht, weil er ist, wenn man den Namen Descartes jetzt hört und so ein bisschen denkt, was wäre das Adjektiv davon, dann ist das, da er immer auf Latein publiziert hat, wäre das kartesianisch. Und da könnte bei manchen aus dem Mathematikunterricht sowas klingeln.
Nee.
Wenn du ein Koordinatensystem aufbaust mit X- und Y-Achse, das hat dieser gute Mann quasi erfunden. Das ist das sogenannte kartesianische Koordinatensystem.
Ei, ja doch, da klingelt was, das ist aber wirklich lange her.
Er hat aber eigentlich nicht Mathematik studiert, sondern hat 1616 einen Abschluss in Jura gemacht, auf Wunsch seines Vaters, hat aber nie wirklich selbst den Beruf des Juristen oder des Anwalts vollzogen. Also er war sich schon bewusst des Rechtes, aber hat es nie wirklich praktiziert und ging 1618 in die Armee ein. Und zwar, wenn man weiß, 1618, da könnte historisch schon was klingeln, da beginnt ein Konflikt, und zwar der Dreißigjährige Krieg. Und da hat er mehr oder weniger mitgekämpft, aber nur die ersten Jahre, und zwar in der Armee von Moritz von Oranien. Muss einem jetzt nichts sagen, ist ein Herrscher aus den Niederlanden gewesen. Aber auch später beim Kurfürsten Maximilian von Bayern. Da kann man sich überlegen, Bayern, die sind katholisch, die Niederländer sind protestantisch.
Ja, ist Hauptsache egal, irgendwo, wo man mitkämpfen kann.
Das Lustige war ja, die Franzosen, obwohl sie ja selbst katholisch waren, haben sich auf die Seite der Protestanten geschlagen, da sie gegen die Habsburger waren, die damals auch in Spanien regiert haben. Und Spanien und Frankreich, die waren schon Ewigkeiten miteinander mehr oder weniger verfeindet. Da dachten sie sich, wenn die Spanier als Katholiken auf den Seiten der Katholiken im Dreißigjährigen Krieg sind, dann schlagen wir uns auf die Seite der Protestanten, weil die sind ja gegen die Spanier.
Ich würde sagen, das fasst ganz gut zusammen, dass es eher ein politischer Krieg war.
Das war auf jeden Fall kein religiöser Krieg, das war wirklich, da ging es nur um Machtvorstellungen in Europa, sondern jeder hat da mal mitgemischt, einfach nur um mitzumischen. Und diese Zeit ist für sein Denken besonders interessant, da er im Jahr 1619 angeblich einen visionären Traum gehabt hat. Und zwar hatte er die Idee in drei Träumen in einer Nacht in der Nähe von Ulm. Man weiß jetzt nicht mehr ganz genau, weil es in einem Zeltlager war. Und die haben jetzt nicht markiert, wo sie ihr Zelt aufgeschlagen haben. Hatte er einen Traum, dass er die Wissenschaft, die da damals so im Anfang zu der neuzeitlichen Wissenschaft war, auf eine einheitliche mathematische Basis bringen sollte. Und er hat wirklich unglaublich viel für die Mathematik zu der Zeit gebracht. Zum Beispiel hat er die Geometrie, die damals ja sehr über das Darstellen von Körpern funktioniert hat, hat er Algebra, also Formeln und Geometrie zusammengebracht und ist zu mehr oder weniger der Gründungsvater dessen, was man heute im Mathematikunterricht macht, wenn man Geometrie mit Formeln berechnet. Also kann man sagen, er ist dafür verantwortlich. Vielen Dank an der Stelle dafür.
Vielen Dank für meinen Albtraum, danke.
Also ich war ja immer ein großer Fan von Geometrie. Von Kurvendiskussion hat der Mann auch was gemacht. Infinitesimalrechnung, wer einem das was sagt, also den Raum unterhalb einer Kurve berechnen, daran war er auch mitverantwortlich. Also hat den Grundlagen dafür gelegt. Also mathematisch der Mann unglaublich talentiert. Aber ist dann später nicht gerade für seine Mathematik in die Geschichte eingegangen, sondern eigentlich für seine Philosophie. Darauf kommen wir ein bisschen später zurück. Und zwar hat er Großteile seines Denkens dann in den Jahren 1629 bis 1649 mehr oder weniger zurückgezogen in den Niederlanden verbracht und hat sich immer wieder lange Phasen zurückgezogen, wo er wirklich mit niemandem gesprochen hat, mit niemandem geredet hat. Da gibt es eine schöne Anekdote, wo er noch in Paris gewohnt hat. Da hat er sich so ein bisschen außerhalb von Paris eine Wohnung gesucht und seinen Freunden, die in Paris selbst auch mitgelebt haben, denen waren 2 Jahre nicht klar, wo der Mann gelebt hat. Das war nur ein Zufall, dass ein Freund ihn bei einem Spaziergang getroffen hat.
Ach, wie, und du wohnst hier?
Ja, und so haben sie mehr oder weniger festgestellt, ach, der lebt da immer noch hier in Paris. Das ist ja ein Wunder. Und die haben sich wirklich 2 Jahre lang nicht gesehen und der Mann saß zu Hause und hat sich Gedanken gemacht.
Das nenne ich mal abtauchen.
Das ist wirklich keine Lust auf gar kein soziales Leben. Also der Mann hat schon, der hätte Corona durchgespielt.
Ja, aber der Kopf reicht anscheinend.
Und in der Zeit sind auch zum Beispiel seine mathematischen Gedanken, die über die, wie es man so schön nennt, analytische Algebra, also wirklich, wir benutzen Formeln für Geometrie, das ist die große Revolution, die er in der Mathematik gebracht hat. Zum Beispiel auch das Koordinatensystem, was ich eben erwähnt habe. Aber auch seine philosophischen Schriften sind in dem Zeitpunkt entstanden. Zum Beispiel Discours de la Méthode, also eine Abhandlung über die Methode, also wie man richtig analytisch denkt, ist dann in diesem Zeitraum entstanden. Auch seine auf Latein erschienenen Meditationes de prima Philosophia, also Meditation über die erste Philosophie. Das ist so ein bisschen Metaphysik, muss man jetzt nicht groß erläutern, was das ist. Das ist ein bisschen philosophischer Fachtermini. Und 1644 Principia Philosophiae, auch wieder schön auf Latein, gibt es aber alles auf Deutsch übersetzt, falls man mal reinschmökern möchte.
Ich hatte schon Angst, dass ich Latein lesen muss.
Kann ich beruhigen, die gibt es alle auf Deutsch übersetzt. Das ist wirklich, da hat der Mann so wirklich einen riesigen Einfluss in der Weltgeschichte hat. Da gibt es die alle schön auf Deutsch übersetzt. Er erhielt dann im Jahre 1649 einen Ruf nach Schweden von Christina von Schweden, könnte man vielleicht mal gehört haben. Die war wirklich daher bekannt, dass sie eine Frau auf dem schwedischen Königsthron war, was zu der Zeit ja nicht wirklich der Normalfall war. Mhm. Und Christina von Schweden war wirklich an allem, was die aktuelle Wissenschaft zu bieten hatte, unglaublich interessiert. Und der Descartes vieles publiziert hat, aber vieles auch nicht publiziert hatte. Zum Beispiel seine Schrift Le Monde, also über die Welt, hat er nicht publiziert, weil in der gleichen Zeit wurde der Prozess der katholischen Kirche gegen Galileo Galilei zu Ende geführt. Und eigentlich hatte Descartes ein ähnliches Weltbild wie Galileo, und zwar eins von der Sonne im Zentrum und die Planeten, so war seine Idee, sind aufgrund von Wirbeln entstanden. Das heißt, aus der Masse, die mal die Sonne umkreist hat, sind Wirbel entstanden und aus diesen Wirbeln sind die Planeten entstanden. Wo man heute Astronomen natürlich um einiges komplexer sagen würden, so ähnlich ist unser System auch ausgebaut. Das ist quasi aus, aufgrund von Gravitation, woran Descartes noch nicht wirklich geglaubt hat, weil das ist ja mit Newton erst später, aber er glaubt wirklich, aus diesen Wirbeln sind Materieklumpen entstanden, aus denen unsere Planeten entstanden sind. Die Schrift ist erst dann posthum erschienen, weil er sich dachte, da wurde gerade jemand fast verbrannt auf dem Scheiterhaufen, das mache ich lieber nicht, und hat das unter Verschluss gehalten. Und das Besondere ist, er sollte Christina von Schweden, die ihn dann 1649 nach Schweden geholt hat, sollte er sie unterrichten. Aber es gab nur so eine kleine Einschränkung, die Frau hatte nicht so viel Zeit am Tag. Das heißt, er konnte sie nur eine Stunde lang unterrichten. Und möchtest du mal ungefähr raten, wann der Unterricht beginnen sollte?
Ich würde sagen, kurz vorm Schlafen gehen, so 23 Uhr.
Nicht ganz. 6 Stunden weitergehen, wir um 5 Uhr morgens soll der Unterricht beginnen. Also wirklich
zum Aufwachen.
Zum Aufwachen. Das heißt, er musste schon irgendwie gegen 4 Uhr aufstehen. Und offenbar hatte das Klima da nicht so ganz vertragen. Er war schon, wie man aus persönlichen Mitschriften immer sagen kann, er war wirklich jemand, der es liebte, wenn es warm war. Der konnte Kälte nicht ab. Und das Klima in Schweden hat ihn offenbar so zugesetzt, dass er dann 1650 im Frühjahr, so im Februar ungefähr, an einer Lungenentzündung gestorben ist.
Oh shit.
Also der Mann konnte wirklich mit Kälte nicht umgehen und ich glaube, das Verhältnis zwischen Christina von Schweden und René Descartes war jetzt nicht so, nicht nur aufgrund der Wettersituation.
Auch nicht so herzenswarm.
Nicht so, ja, die konnten, offenbar konnten sie miteinander nicht so wirklich viel anfangen, aber er musste ja nicht so lange da bleiben.
Ein Glück. Also es war ein Mann, der sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht hat.
Und auf seine tiefer gehenden Gedanken können wir gleich nochmal eingehen, aber wir machen erstmal eine kurze Durchschnaufpause und hören ein bisschen Musik, die du mitgebracht hast.
Ja, hören wir uns mal von einem meiner Lieblingsspiele, Fire Emblem, das Lied an, Lost in Thoughts All Alone.
Thank you. life beyond the shore, just out of reach. Yet the waters ever change, flowing like time. The path is yours to climb.
Kommen wir zurück zum Kalenderblatt und zu Descartes.
Ja, und zwar nicht nur zu seinem Leben, sondern vor allem jetzt zu seinem Denken. Und da, ich verschone die Menschen mal ein bisschen mit Mathematik und Kurvendiskussion. Mhm. Dafür bräuchte ich jetzt eine Tafel und alle Leute mir wirklich komplett zuhören. Und ich würde mich lieber auf die Philosophie von René Descartes fokussieren, weil die ist auch wirklich sehr interessant und vor allen Dingen sehr bestimmt für die nächsten 400 Jahre, die darauf folgen. Viel von dem, was Descartes sich so als Grundgedanken gemacht hat, sind dann auch später wirklich sehr einflussreich geworden.
Also Philosophie ist mir auch gerade lieber als Mathematik.
Das höre ich doch sehr gerne. Und zwar sind die Grundgedanken, die man im kartesianischen Denken, wie man so schön nennt, ist das Denken und Gott. Da sieht man uns ein bisschen erst ein bisschen von dieser scholastischen, mittelalterlichen Philosophie geprägt, die auch selbst noch in der Schule gelernt hat. Zum Beispiel findet man sowas Ähnliches auch schon bei Augustinus von Hippo. Ich finde immer einen sehr schönen Namen. Hippo hat jetzt nichts mit dem Nilpferden zu tun, sondern die Stadt aus Nordafrika, wo er herkommt, heißt halt Hippo. Und das Besondere am kartesianischen Denken ist, dass er wirklich alles, was es gibt, einem strengen logischen Zergliederung unterwirft. Also es gibt nicht irgendwie große Schritte von Punkt A zu Punkt Y, sondern wirklich von A nach B nach C nach D. Also es ist wirklich sehr stark aufgegliedert und das findet man davor in der mittelalterlichen Philosophie nicht wirklich. Da wird immer sehr viel vorweg angenommen oder die Schritte sind jetzt nicht so ganz logisch durchdacht. Das ist wirklich was, was Descartes so als Grundlage hinzuzieht. Und Ziel seines Denkens ist, die Philosophie zu einer Art von Universalmathematik zu machen, dass quasi die Philosophie das gesamte Denken des Menschen quasi als Fundament dient und das wirklich absolut logisch abgeschlossen ist, dass man ein sicheres Fundament hat, auf dem man immer weiter und weiter und weiter bauen kann. Und zwar sollte jeder deduktive Schluss, also von wenn, dann, ich folge aus einer Grundannahme eine Folge, das sollte wirklich absolut logisch aus Grundbegriffen folgen. Und dazu ist das seine Herangehensweise das rein rationale Denken. Also alles, was wir in der Welt beobachten, ist für ihn möglicherweise fehlerhaft. Es sollte eigentlich nur auf das rein rationale Denken des Menschen die Grundlage setzen.
Mhm.
Und dazu braucht es schon fast eine mathematische Herangehensweise, denn selbst wie in der Mathematik brauchen wir bestimmte Grundannahmen und Grundbegriffe, die wir nicht mehr anzweifeln können.
Also 1 plus 1 ist 2.
Oder mehr oder weniger die Grundannahme wäre, wenn du zwei Sachen aufaddierst, kommt eine Zahl raus, die größer oder die das Produkt dieser beiden Zahlen ist. Das wäre so quasi die Grundprämisse, die man jetzt auf die Philosophie oder aufs Denken übertragen muss. Und seine Herangehensweise war es der Zweifel eigentlich. Denn wie kommen wir eigentlich zu einer Erkenntnis? Wie kommen wir zu einer Erkenntnis, die wir nicht mehr anzweifeln können? Und Descartes wirklich eigentümliche Methode zu der Zeit war, ich zweifle einfach mal alles an, was es gibt. Ich kann mir nicht sicher sein, ob es die Straßenbahn, die vielleicht gleich hier vorbeifährt, ich kann mir nicht so sagen, wann kommt die, ich kann mir nicht sicher sein, wenn ich nicht hinschaue, ob die überhaupt vorbeigefahren ist. Er geht sogar so weit, um zu zweifeln, dass ich mir nicht mehr sicher sein kann, dass die physische Welt, in der ich, die ich quasi jetzt wahrnehme, die ich jetzt berühren kann, der kann ich mir nicht sicher sein, da die Sinne ja getäuscht werden können. Da gibt es das berühmte Zitat, dass ja die Sinne nicht wahr oder nicht als Erkenntnisgrundlage dienen können, da mich ja ein böser Geist in all meinen Sinneswahrnehmungen täuschen kann. Er könnte mich sogar darüber täuschen, ob ich wach oder gerade am Schlafen bin. Er könnte mich sogar darüber täuschen, ob ich überhaupt einen Körper habe.
Klingt, als hätte er Drogen genommen.
Könnte man meinen, aber er meint das wirklich ernst. Und das Einzige, was ich nicht anzweifeln kann, in jedem Zweifel, den ich machen kann, ist, dass ich zweifle. Und zwar, dass ich den Gedanken habe, dass ich zweifle. Und dieses Ich zweifle setzt ein Ich voraus, was zweifelt.
Ich zweifle, also bin ich.
Daher kommt der Spruch Cogito ergo sum. Also ich denke, also bin ich. Das Einzige, was ich nicht anzweifeln kann, ist, dass ich es bin, der diesen Zweifel hat. Das heißt, ich könnte jetzt anzweifeln, dass ich mich mit dir unterhalte. Es kann einfach sein, dass ich vielleicht von einem bösen Geist getäuscht bin, einfach eigentlich gerade ein Selbstgespräch führe. Aber ich kann mir nicht im Unklaren darüber sein, dass ich gerade als vielleicht nur als ein Gehirn in einem Pott irgendwo bin und aber selbst einen Gedanken habe. Das ist übrigens eines der philosophischen Grundgedanken, die in der Matrix-Trilogie sehr ausschlaggebend sind.
Mhm.
Da ist ja auch immer wieder das Spiel zwischen Realität und die Fiktion der Matrix, was ist echt, was ist nicht echt. Daher kommt so ein Teil der Matrix-Trilogie. Also wer sich immer mal gefragt hat, woher kommen die Gedanken, die in diesem wirklich popkulturellen großen Werk drin sind.
Descartes wahrscheinlich.
Da ist wirklich Descartes mit dabei. Jetzt muss man aber sagen, allein aufgrund der Tatsache, dass ich als denkendes Wesen existiere, das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter, wenn ich wirklich diesen Zweifel nehmen will, um alles in der Welt zu erklären, kann ich ja nicht sagen, das Einzige, was ich wirklich wissen kann, ist, dass ich existiere. Da kommen wir wieder zum Ausgangspunkt zurück, und zwar nicht nur das Denken und das Ich sind für Descartes zentral, sondern auch Gott. Und das Einzige, was ich nicht noch mit anzweifeln kann, ist die Existenz Gottes. Denn für Descartes ist alles, was ich unmittelbar erfahre, also klar und deutlich, das ist so seine Grunddefinition, alles, was ich klar und deutlich mir in meinem Geist erscheint, das muss wahr sein. Und die Existenz Gottes wäre so eine klare und deutliche Gewissheit, die ich haben kann, denn, so sagt Descartes, finde ich ein bisschen zweifelhaft, die Existenz Gottes, die kann ich mir nicht einfach vorstellen, die kommt nicht aus meinem Geist, das ist nicht so ein Produkt meines Geistes, habe ich mir irgendwann mal im stillen Kämmerlein gedacht, da muss es doch sowas wie einen Gott geben und es erscheint mir auch nicht aus meinen Sinneswahrnehmungen. Ich habe nie sowas wie ein perfektes Wesen gesehen, ich habe nie Gott wahrgenommen. Das heißt, Gott als vollkommenes Wesen muss existieren, da er nicht quasi Produkt meiner Fantasie ist und auch nicht Produkt einer Sinnestäuschung.
Also das ist so eine Grundvoraussetzung.
Das ist quasi auch wie so ein, wie man es so schön nennt, axiomatische Annahme. Also eine Annahme, die als wahr vorausgesetzt wird, die aber nicht angezweifelt werden kann nach Descartes. Mhm. Da können wir jetzt immer fragen, wie folgt aus der Annahme, dass Gott existiert, dass die Welt existiert? Für Descartes ist dann der Schluss, Gott als vollkommenes Wesen muss auch wahrhaftig sein, denn wenn er nicht, also wenn er nämlich die Wahrheit sagen würde, wäre er ja nicht mehr vollkommen. Und warum sollte ein wahrhaftig, vollkommen wahrhaftiges Wesen mich darüber täuschen wollen, dass die physische Realität existiert?
Es wundert mich überhaupt nicht, dass der 2 Jahre in seinem Haus saß und von niemandem gesehen wurde.
Also das ist wirklich ein Schluss, wo man sagen kann, den muss man nicht mitgehen. Den gehen viele Leute auch nicht mit. Man kann auch ohne die Existenz Gottes aus diesem Zweifel herauskommen. Aber das ist dann wirklich, da kann man ein ganzes Philosophie-Seminar drüber machen. Und die Außenwelt nach Descartes ist aber auch wieder mal zweigeteilt. Und zwar in die Realität der physisch existierenden Körper und der Gedanken. Da muss man ja sagen, alle physischen Körper sind ausgedehnt. Das ist quasi deren einzige Eigenschaft, die sie haben. Das ist die Ausdehnung, also welche Größe sie haben. Alles andere, Farbe, Geschmack, Geruch, wie sie klingen, das alles ist so ein bisschen Sinneswahrnehmung. Das ist nicht quasi die Essenz des Körpers, sondern eigentlich nur deren Ausdehnung. Mhm. Und die Gedanken, also mein Geist ist unausgedehnt. Dazu muss man immer sagen, Descartes geht nur davon aus, dass der Mensch Geist hat. Alles andere ist quasi wie eine Art von mechanischer Maschine. Deswegen, da gibt es so ein Beispiel bei ihm, ein Tier, was vor Schmerzen schreit, das nimmt nicht quasi Schmerz wahr, sondern einfach nur, das ist quasi eine mechanische Reaktion, auf das Tier wird eingewirkt, dann folgt ein Prozess von komplexen mechanischen Prozessen und aus diesem Prozess geht dann quasi der Schmerzensschrei hervor.
Da würde ich jetzt, glaube ich, nicht mitgehen.
Da würden, glaube ich, viele, vor allem moderne Biologen, nicht mehr mitgehen, dass alles rein mechanisch ist. Aber aus diesem mechanischen Weltbild folgt aufgrund der Ausdehnung der Körper folgt auch noch die Bewegung. Also Bewegung und Ausdehnung sind so die zwei grundlegenden Sachen von Körpern. Bewegung, Ausdehnung und quasi das Gegenteil von Bewegung, Ruhe, sind die Merkmale der physischen Welt. Da kommt man jetzt sich fragen, woher kommt eigentlich die Bewegung? Die Bewegung kommt von Gott. Und Gott sagt quasi, er hat alles am Anfang der Zeit in Bewegung gesetzt. Das heißt aber auch, dass die Bewegung quasi im gesamten Kosmos gesehen konstant ist. Du kannst nicht mehr Bewegung machen, als Gott am Anfang hinzugegeben hat. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wenn man sich so ein bisschen die Übertragungsleistung macht, ist das schon fast moderne Physik. Den Energieerhaltungssatz könnte man daraus nehmen. Aber das ist dann wirklich so ein bisschen sehr abgespacede Naturbetrachtung. Aber das wirklich Interessante daraus ist, dass Descartes der Begründer des Rationalismus ist. Dass alles, was wir wirklich wissen können, nur aus unserem Geist stammt. Denn es gibt so zwei große Bewegungen zu der Zeit, die Empiristen und die Rationalisten. Empiristen sagen, alles, was ich über die Welt weiß, kommt zuerst aus der Welt durch Sinneseindrücke in meinen Geist. Und die anderen würden sagen, das ist ein bisschen merkwürdig, weil ich kann mich ja täuschen. Das heißt, alles Wissen kommt aus dem Geist zuerst.
Ah.
Es ist wirklich eine jahrhundertelange Diskussion, die erst mit Immanuel Kant knapp 200 Jahre später mehr oder weniger versöhnt wird. Dass sowohl Sinneseindrücke als auch der Geist für eine wirkliche Wahrheit in der Welt mehr oder weniger zustande kommen. Aber Descartes ist wirklich derjenige Denker, der dem moderne Naturwissenschaften in seinem rationalen, zweifelhaften Gründen begründet hat. Und wenn man sich das wirklich, deswegen ist ein berühmter Satz cogito ergo sum, ich denke also bin ich in die Geschichte der Naturwissenschaft und auch der Geisteswissenschaften eingegangen, weil es wirklich der fundamentale Ausgangspunkt für jeden modernen Naturwissenschaft und eigentlich jede Wissenschaft geworden ist. Und dieser Mann ist heute vor 430 Jahren in der heute nach ihm benannten Stadt Descartes oder La Haye in der Bretagne geboren worden und hat wirklich einen jahrhundertelangen Einfluss auf, sagen wir mal, alle Wissenschaft in Europa gehabt. Also
ich kenne nicht viele Städte, die sich nach Leuten benannt haben, glaube ich.
Das ist schon eine Leistung, ja, wenn man den Einfluss auf die Menschheitsgeschichte gehabt hat. Aber jetzt kommen wir wieder mal zu Musik, denn nach so viel Information braucht man ein bisschen zum Durchatmen. Und zwar habe ich mal was aus einem Videospiel mitgebracht. Time Belongs to Us aus dem Spiel, was letztes Jahr rausgekommen ist, Hades 2.
Das muss ich echt auch noch spielen.
Time.